Es schlichter aus, wenn ich reden tue?
Ja, wunderbar.
Ja, ich möchte einmal noch mal beten, bevor ich das Wort verkündigen tue. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du ein lebendiger Gott bist, Herr, und dass du zu deinem Volk redest, Herr. Und ich danke dir, dass du in deiner Gnade uns dein Wort gegeben hast, Herr, und dass du durch dein Wort reden tust, dass du dein Volk nicht als Weise zurückgelassen hast, sondern durch dein Wort redest, lehrst, Herr Jesus, überführst all das, Herr, was wir als dein Volk brauchen, Herr. Und ich danke dir, dass du die Predigt benutzt, Herr Jesus Christus, um zu deiner Gemeinde, zu jedem Einzelnen deine Kinder zu reden, Herr. Herr, und du kennst all meine Schwachheiten, du kennst, Herr, dass ich von dir abhängig bin, Herr, und dass du durch deinen Geist in meinem Herzen wirkst, Herr, dass ich durch deine Kraft das predigen kann, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und so bitte ich dich, Herr, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, mir Freimütigkeit zu geben, das zu verkündigen, was du mir aufs Herz gelegt hast, und auch alle, die hier sind, Herr Jesus, und auch im Nachhinein zuhören, Herr Jesus, die Predigt, dass du durch deinen Geist ein hörendes Ohr schenkst im Herzen, was du einem jeden ganz persönlich zu sagen hast. Und dafür preise ich dich und danke ich dir, Herr. Amen.
Amen.
Ja, war ich ja auch in die Einleitung ganz froh darüber, dass Andreas ja aus dem Psalm vorgelesen hat und auch bestätigt hat, dass aus dem Alten Testament er schon in diesem Psalm die Vorschattung, die Verheißung zu sehen ist, dass Gott durch das Evangelium allen Nationen, allen Völkern, nicht nur Israel, das Heil und Rettung schenken tut. Und dass das schon im Alten Testament zu sehen, zu finden ist und verheißen worden ist. Und so ist es auch für mich wichtig, immer wieder Wahrheiten für die Gemeinde zu finden im Alten Testament, die für uns auch heute Bedeutung haben. Und Jesus selbst hat ja gesagt gehabt, dass im Alten Testament, das Alte Testament von ihm Zeugen tut. Und nicht nur, dass es von ihm Zeugen tut, sondern im Alten Testament sind auch Wahrheiten, die wir als neutestamentliche Gemeinde viel daraus lernen können und auch für uns Verheißungen sind, die auf Christus, seine Gemeinde und das, was wir als Gläubige auf dem Weg, wo wir sind mit dem Herrn und als Gemeinde Verheißungen geschenkt hat, die für uns wichtig sind, die zu kennen, zu wissen und auch darin zu leben. In Römer Kapitel 15, Vers 4 heißt es ja dann, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Also Paulus tut es ja schon im Römerbrief, im Neuen Testament schreiben, und die haben ja, Paulus, zu der Zeit kein Neues Testament gehabt. Das war ja zu Paulus Zeit, wie er den Brief an die Römer geschrieben hat, war ja das Neue Testament noch nicht vorhanden. Die haben ja nur das Alte Testament gehabt. Und Paulus sagt, in denen sind für uns die Hoffnungen, ist Zuversicht, ist Stärke, ist Ermutigung, ist all das in, was wir wirklich als Kinder Gottes, als Gemeinde, als Gläubige brauchen. Und auch in 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 16 und 17, da schreibt auch Paulus an Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk, völlig geschickt. Also Paulus zeigt uns auch hier schon mit dem Brief an Timotheus, und wie gesagt, die haben zu der Zeit noch kein Neues Testament gehabt, und schreibt, dass das Wort Gottes, das niedergeschrieben ist, für uns zur Rechtweisung, zur Überführung, zur Lehre ist, um dass wir noch klarer und standhafter in das Leben kennen, was Gott uns geschenkt hat. Und ich sage es ja auch immer wieder, dass Wenn wir das Alte Testament nicht gelesen haben, wenn wir das Alte Testament vernachlässigen, weil wir sagen, wir sind ja jetzt eine neutestamentliche Gemeinde und wir brauchen das Alte Testament nicht, dann sind wir auf dem Holzweg. Weil Altes und Neues gehören zusammen. Es ist ein einziges Buch. Es ist keine Trennung. Vielen Dank, aber da ist auch schon hingestellt worden. Aber vielen Dank. Und das dürfen wir nicht vernachlässigen, auf keinen Fall, weil das Alte Testament, es hat so viele Wahrheiten für uns als Kinder Gottes und durch das Neue Testament wird uns das erst einmal wirklich noch klarer. Da sehen wir es noch deutlicher. Wir sehen ja im Alten Testament Vorschattungen und im Neuen Testament sehen wir die Erfüllungen. Sehen wir, es wirklich der Vorhang weggenommen wird und klar und deutlich, was uns geschenkt ist in Christus und durch Christus. Und deswegen ist es so wichtig, Altes und Neues Testament nicht getrennt zu halten, sondern immer als Ganzes zu sehen und auch so zu lesen. Und heute habe ich Josua Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Die haben mir wirklich in die Vorbereitung, wenn ich in die Vorbereitung bin und dafür bete, was dann für die Gemeinde dran ist, was für Sonntag dran ist oder dann bin ich im Gebet, dann bin ich auf der Suche im Wort Gottes und irgendwann ist es, dass vom Wort Gottes her mir eine klare Botschaft gegeben wird, ein Schwerpunkt gegeben wird und dann ist es wie ein Vers und die Botschaft ist da. Nur eben die Schwierigkeit, ich bin nicht so gut strukturiert, wie es unser Andreas machen kann. Bei mir hapert das immer noch ein bisschen, aber jetzt kommt das Wort Gottes aus dem Herzen, so wie es der Geist eingegeben hat. Und das ist das Allerwichtigste, dass Wahrheit aus dem Wort Gottes verstanden werden. Und ich glaube nicht, dass ich hier in Hieroglyphen rede, dass das hier keiner verstehen würde. Ich denke, durch den Geist Gottes, dass er euch auch die Wahrheiten groß macht, dass sie auch am Herzen ankommen, dass das nicht einfach nur mal eine gute Predigt gewesen ist, die man zugehört hat und danke und ich gehe wieder nach Hause und es war und das war's, sondern dass es in unserem Leben fußfest in unseren Herzen und dass es was mit uns macht. Und davon bin ich hundertprozentig überzeugt, das tut der Geist Gottes durch sein Wort. Amen. Darauf vertrauen wir, dass Gott durch seinen Geist mit seinem Wort in unsere Herzen wirkt. Richtig? Amen. Und ich lese aus Josua Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Da heißt es, und es geschah nach dem Tod Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, den Sohn Nuns, dem Diener Moses, und sagte, mein Knecht Mose ist gestorben, und nun mach dich auf, geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und den Libanon bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang soll eure Grenze sein. Es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du sollst dieses Volk, das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei stark und mutig, dass du darauf achtest, zu tun nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken davon ab, damit es dir gelinge überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst darüber nachsingen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was da drin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben, und dann wird es dir gelingen, habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Gott hat Josua dreimal in diesem Text gesagt, er soll stark und mutig sein. Und er hat es ihn wahrscheinlich mehrmals sagen müssen, weil Josua vor die große Herausforderung gestanden hat, jetzt ohne Moses, er derjenige, der den Volk es anleiten soll, hineinzuführen, das Land auch auszuteilen, einzunehmen und auszuteilen. Und er selber hat gewusst gehabt, dieses Volk, wie widerspenstig es sein kann. Und auf der anderen Seite die Feinde, die wo in diesem Land immer noch sind, zu vertreiben und gegen sie Krieg zu führen und das Land einzunehmen. Und wahrscheinlich hat Gott ihn aus diesem Grund, aus dieser großen Herausforderung, die vor ihm gestanden hat, dreimal zu ihm gesagt, sei stark und mutig und fürchte dich nicht. Und wir können sehen, dass gute Gründe dafür gab, warum Gott ihm diese Verheißung gegeben hat. Einmal erstens für den Sieg, zweitens Gottes Gegenwart, eine bewahrende Kraft und drittens Gottes Wort, eine sichere Führung. Wenn wir das Bild, das Buch Josua lesen, dann sagen und sind sich alle Bibelausleger damit einig, dass Josua das Buch, das Land Kanaan hineinzukommen, dass das nicht ein Bild auf den himmlischen ist, hineinzukommen. Weil das wäre ein verkehrtes, völliges verkehrtes Bild, weil das Land Kanaan eingenommen werden muss. Und den Himmel müssen wir nicht erst einnehmen, der ist uns geschenkt. In Land Kanaan konntest du auch wieder herausgetrieben werden. Das ist im Himmlischen, was uns verheißen worden ist, niemals als Kinder Gottes, dass wir aus dem Himmel vertrieben werden. Wir haben die Verheißung als Kinder Gottes, dass uns die Ewigkeit beim Vater im Himmel versprochen worden ist und dass Christus dafür am Kreuz gekommen ist, dafür gestorben und gelitten hat und gesagt hat am Kreuz am Ende, es ist vollbracht, da ist nichts mehr hinzuzutun, da ist alles getan und gemacht, was notwendig ist, um unser Heil, das sicher in Christus ist. Wir müssen nicht noch einmal anfangen, jetzt wo wir Kinder Gottes geworden sind und auf dem Weg des Glaubens sind, bis wir beim Herrn sind, Acht zu geben, dass wir ja nichts verkehrt machen, um doch nicht wieder in Minus auf Gottes Konto zu kommen. Weil dafür hat Jesus gesorgt, dass selbst dieses Minus, Jesus am Kreuz gestorben ist. Er ist für die Gegenwärtigen, für die Vergangenen und für die zukünftigen Sünden für uns am Kreuz gestorben. Amen. Das können wir im Hebräerbrief ganz klar nachlesen. Also Kanaan ist nicht das Bild von Himmel, aber es ist das Bild den geistlichen Segnungen, die wir durch Christus in der Himmelswelt haben, zu erobern. Es ist das Land einzunehmen, das Gott uns durch Christus als Kinder Gottes geschenkt hat. Geistliche Segnungen, geistliche Verheißungen, die wir mehr und mehr einnehmen sollen. In Epheser Kapitel 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und so wie das Volk über den Jordan gegangen ist, in Land Kanaan den ersten Fuß drauf gesetzt haben, so ist das auch ein ähnliches Bild wie bei Mose, der durch das Tote Meer sein Volk geführt hat. Nur ist der Unterschied bei Mose, wie sie durch das Meer gegangen sind, ist es dieses Bild unserer Erlösung. Ägypten, die Welt, der Pharao, der Satan, Mose, Jesus, durch das Meer, die Taufe, aus dem Meer raus zu einem neuen Leben. Die Welt, der Satan, die Finsternis, Ägypten ist hinter dem Meer, ist hinter uns. Durch das Meer, wo Mose durch das Meer gegangen ist, zu einem neuen Leben mit Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Der Jordan ist nicht, dass wir jetzt durch den Tod Jesu neues Leben haben, sondern der Jordan ist ein Bild, da durchgekommen zu sein, durch den Tod Jesu und seine Auferstehung, was uns geschenkt ist in Christus. Das zu erkennen und zu verstehen, heißt es mehr und mehr. Wir als Kinder Gottes, einfach weil wir zu wenig damit beschäftigt sind, weil wir uns zu wenig darum kümmern, ist, dass wir oft die Segnungen Gottes verlustig sind, nicht in Anspruch nehmen, nicht darin leben, weil wir uns zu wenig darum kümmern. Wir kümmern uns immer um unsere eigene Wohlbefinden. Haben wir Wehwehchen? Beten wir dafür. Haben wir Sorgen? Beten wir dafür. Haben wir irgendwo, wo uns der Schuh drückt? Beten wir dafür. Aber wir schauen nicht wirklich danach, was an geistliche Segnungen Gott uns geschenkt hat. Und um diese geistlichen Segnungen, die sind umkämpft. Der Feind will nicht, dass wir das mehr und mehr verstehen, diese geistlichen Segnungen. Weil umso mehr du dich auf Gottes Gedanken, auf Gottes Reich einlassen tust und seine Gedanken aufnehmen tust, was er unter wirkliche Segnungen für sein neutestamentliches Volk, was er damit meint und du da drin es immer mehr verstehst und immer mehr in dein Herzen Raum bekommen tut, geht es dich immer besser. Wir wissen, dass, das weiß die Psychologie her, habe ich oft genug auch gesagt, dass wenn du innerlich in deinem Herzen, wenn es dich gut geht, geht es dich auch körperlich gut. Wenn du positive Gedanken hast, hat das Auswirkungen auf deinen Körper. Na klar, wenn Krankheiten sind, sind Krankheiten da. Das kannst du noch so positive Gedanken, sage ich, haben und Krankheit ist oft nicht aufzuhalten. Dann können wir beten, dass Gott uns dabei hilft und dass Gott uns davon Wunder heilen tut oder genesen lässt, wie auch immer. Aber dass ein Wohlbefinden auch im Körper ist, das sagt ja ganz klar die Psychologie, dass es daher kommen tut, dass du Gedanken der Hoffnung, der Freude, der Zuversicht hast. Nicht pessimistisch denken tust. Pessimistische Menschen geht es oft körperlich schlecht und haben psychomatische Krankheiten da, die gar nicht mit Medikamente zu behandeln sind. Das wissen wir heute, das ist so. Und umso mehr wir eigentlich als Kinder Gottes die Verheißungen und die Segnungen Gottes in unseren Herzen aufnehmen, geht es uns auch besser in unseren Herzen. Versteht ihr das? Wenn du nicht die Tiefe erkennst, als Kind Gottes sein zu dürfen. Man kann ja sagen, na, ich bin ein Kind Gottes und damit hat sich das erledigt. Aber in die Tiefe hineinzugehen, was es bedeutet für dich, ein Kind Gottes zu sein und was damit zusammenhängt, dann kriegst du eine Tiefe darüber, die dich so eine Freude in dein Herzen schenken tut, wo du plötzlich auch die Kraft in deinen Gebeinen merkst, was zuvor nicht gewesen ist. Wisst ihr, wir schwimmen immer so oberflächlich. Wir nehmen Verse einfach so oberflächlich hin. Aber geistliche Segnungen, umso mehr wir sie aufnehmen und in die Tiefe verstehen, umso mehr geben sie uns was für unser Leben. Wir gehen auf einen ganz anderen geistlichen Niveau. Wenn wir das nicht machen, werden wir bloß uns und unsere Alltagsprobleme kümmern. Und wir werden uns nicht darum kümmern, was Gott uns durch Christus geschenkt hat. Und ihm hat das alles gekostet, nämlich sein Leben. Er ist arm geworden, warum? Um uns reich zu machen. Und der Reichtum ist nicht alleine, dass ich weiß, ich komme in den Himmel, sondern der Reichtum, den darf ich heute und hier schon haben. Und dieser Reichtum hat nicht was mit Besitzthema zu tun. Israel als ethnisches Volk, als biologisches Volk, hat materielle Güter als Verheißung gehabt zum Segen. Das Neue Testament, das Volk Gottes, hat einen geistlichen Segen. Der ist nicht aufs Materielle ausgelegt, sondern auf das Geistliche ausgelegt. Und das müssen wir immer mehr verstehen und sehen. Und dann wird es uns auch gut gehen. Amen. Amen. Also, in Josua Kapitel 1, Vers 3 heißt es, den Ort, auf den eure Füße treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Also für uns gilt das, genau so eine geistliche Segnung in Anspruch nehmen zu dürfen. Nur du musst dieses Land kennen, du musst es wissen, was für eine Segnung dich geschenkt ist. Ich habe ja zum Beispiel aus diesem Vers raus ja schon vor Jahrzehnten wirklich geglaubt, dass Gott mich segnen wird, da wo ich mein Volk erreichen will. Dieses Land, wo mein Volk nicht errettet sind, wo ich den Boden betreten tue, wo Ungläubige von meinem Volk sind, dass er sie erretten wird. Dass ich dieses Land einnehmen werde, die Finsternis weichen muss und das Reich Gottes in diese Familie aufgestellt wird. Ich kann euch sagen, zu 100%, dass das Gott getan hat. Da, wo ich hingegangen bin, mit dieser Verheißung, mit diesem Glauben, ist noch nie eine Familie ungläubig geblieben. Nicht sofort. Hat Zeit gedauert. Aber eins kann ich euch sagen, das weiß ich hundertprozentig. Wo ich damals diese Zusage gekriegt habe und es verstanden habe, bin ich los bei meiner Verwandtschaft und habe sie besucht. Und ich kann euch sagen, diese Leute haben sich bekehrt. Nicht, weil ich so ein guter Redner bin oder weil ich die Menschen überzeugt habe, sondern Gott gesagt hat, da, wo ich als Kind Gottes den Fuß rauftreten tue, gibt er mir dieses Land. Er wirkt es durch seinen Geist. Er wirkt es durch sein Wort an den Menschen. Wir sind nur Diener. Wir können keinen Menschen retten. Wir können keinen Menschen bekehren. Aber wir müssen treu zu denen sein, das, was Gott verheißen hat, dass das auch erfüllt. Daran müssen wir glauben. Wir müssen nicht Gottes Wort lebendig glauben, sondern Gottes Wort ist lebendig. Wir dürfen und sollen darauf vertrauen, dass Gott sein Wort erfüllt, so wie es verheißen hat. Amen. Und darauf gehe ich los. Das ist dein Glaubensweg. Dein Glaubensweg auf sein Wort. Und dazu stellt sich auch Gott. Und es ist ja nicht so, dass man, dass ich sagen kann, dass alles in jedem Bereich so ist. Da lernen wir ja noch. Ich bin Lernender genauso wie jeder andere von euch. Wäre ja schlimm, wenn wir sagen würden, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich nicht mehr belehrt oder nicht mehr lernen brauche, weil ich so weise geworden bin und so klar alles verstanden habe und so klar sehe, dass ich keine Belehrung mehr brauche. Selbst Paulus, der unterwegs im Glauben gewesen ist und durch den sehr viel entstanden ist, selbst Paulus hat in Philipper Kapitel 3, die Verse 12 bis 14 gesagt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihn aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten, mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Oh, Paulus sagt, ich habe von meinem alten Leben weggeguckt. Das Wort Gottes, Jesus Christus, hat mein Herz erreicht. Und jetzt bin ich ausgerichtet auf Christus. Jetzt bin ich ausgerichtet auf das, was Gott in seinem Wort sagt, was er mich als Kind Gottes verheißen hat, was er durch sein Wort tun will, was er gesagt hat, dass er tun will. Er hat es verstanden, dass er nicht bloß für die Juden da ist. Er hat es verstanden gehabt, dass nicht bloß die Juden, sondern zu den Nationen das Evangelium gehen muss und hat sich nicht da aufhalten lassen, sondern ist wirklich den Weg gegangen. Und all in diesem Weg, wo er unterwegs gewesen ist, war er immer noch ein Lernender gewesen. Musste er selber immer mehr abnehmen und Christus das in sein Leben zunimmt. Hatte Höhen und Tiefen gehabt, musste immer mehr verstehen, was es heißt, weil er hat ja nur das Alte Testament gehabt. Ihm sind vom Geist Gottes Geheimnisse offenbart worden und diese Geheimnisse, die mussten auch bestätigt werden vom Wort Gottes und er musste wirklich dadurch lernen. Und genauso bist du und ich genauso auf dem Weg. Aber auf diesem Weg müssen wir wirklich klar ein Ziel haben, Jesus und sein Wille und sein Reich. Das ist so wichtig für unser Leben, weil wenn wir anfangen, wenn wir uns bekehrt haben, von was haben wir uns denn bekehrt? Von unser altes Leben, gottloses Leben, wo wir nicht nach dem Willen Gottes gefragt haben, haben wir uns zu Gott, zu Jesus Christus zugewandt, sein Willen zu tun, ihm nachzufolgen, das zu tun, was er wirklich durch dich, durch mich, durch seine Gemeinde in dieser Welt tun will. Richtig? Aber wenn wir uns abdrehen, haben wir wo uns zugewendet zu uns selber wieder. Und dann fangen wir an, wieder um uns selbst zu drehen. Wir denken religiös. Wir wollen dann vielleicht noch Oberheilige sein und wir wollen dies und wollen jenes, aber wir sind nicht ausgerichtet nach ihm und in unseren Herzen wohnt nicht das, was aus dem Wort Gottes geboren worden ist. Dass da drin Kraft ist und Ziele sind, die Gott in sein Wort und durch sein Wort in unseren Herzen hineingelegt hat. Versteht ihr das? Wir gehen unsere eigenen Gedanken nach und wir gehen nicht nach Gottes Wort. Und Gott hat uns Verheißungen gegeben durch sein Wort. Und das ist Josua auch gesagt worden, ich bin mit dir, sei mutig und stark. Das kennen wir in Josua Kapitel 1, Verse 4 bis 6, da heißt es, von der Wüste und diesen Libanon bis hin zum großen Strom, des Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang soll eure Grenze sein. Es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens, so wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volke das Land als Erbe austeilen, das ich vor ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Und wir haben von Gott, haben wir ja die Verheißung, ewig errettet zu sein, bei Gott zu sein, ist ja eine Verheißung. Da sind wir ja noch nicht. Oder bist du schon im Himmel? Bist du schon wirklich, stehst du schon im Himmel? Wir sind geistlich verbunden im Himmel mit Christus als Leib. Aber wir sind noch nicht im Himmel. Das haben wir noch nicht, da sind wir noch nicht da. Wir haben es geistlich erst einmal, richtig? Und es ist eine Verheißung, dass wir wirklich einmal alle da sein werden. Das ist eine Verheißung, die uns Gott geschenkt hat. Unser Glaube, unsere Rettung ist auf Verheißungen. Wir haben es durch den Geist, dass es schon in uns eine Realität ist. Der Geist Gottes gibt es uns schon als eine Realität, als wenn wir schon da wären. Deswegen tun wir ja im Glauben so viel aushalten, weil wir die Realität im Herzen schon erfahren. Wir sagen, das ist wahr, das ist echt, es ist schon präsent. Ich bin zwar noch nicht da, aber ich weiß in meinem Herzen, dass es eine reale Reich Gottes ist, einen realen Himmel geben tut. Und mit meinem Herzen bin ich da, bin ich, fühle ich es schon. Und ich werde einmal da sein, das wird einmal kommen. Und das ist, worauf unser Glaube gebaut ist, auf Verheißungen. Wir sind schon angenommen, Epheser Kapitel 1, 6, wir sind von Gott geliebt, Römer Kapitel 8, Verse 38 bis 39, wir sind gerecht gesprochen, Römer Kapitel 5, Vers 1, und wir sind Kinder Gottes, Johannes Kapitel 1 bis 12, das sind Zustände, die wir schon haben. Ein Kind Gottes wirst du nicht, ein Kind Gott bist du schon. Du wirst nicht erst gerechtfertigt, du bist schon gerechtfertigt. Aber auf der anderen Seite, das, was uns schon gegeben ist, müssen wir kennenlernen, dass an Segnungen, die wir noch nicht verstanden haben, die wir noch nicht erkannt haben, heißt es einzunehmen für unser Leben. Das heißt Wachstum, auch einen Glauben zu haben. Dass wir nicht, Paulus sagt es ja mal in den Hebräerbrief, sagt es ja mal zu den Hebräern, ihr solltet eigentlich alle schon selber Lehrer sein. Aber ich kann euch nur Milch geben, weil ihr keine feste Nahrung vertragen tut. Warum? Weil sie einfach nicht tiefer mit dem Wort Gottes beschäftigt gewesen sind und weil sie nicht tiefer wirklich verstanden haben, was die Segnungen Gottes in der Himmelswelt in Christus Jesus sind. In 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20, dann heißt es, denn so viele der Verheißungen Gottes sind in ihm das Ja und in ihm das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. In Jesus Christus sind all die Verheißungen, die wir in die Bibel finden, ein Ja und Amen für uns. Und die heißt es zu entdecken, die heißt es, dieses Land für uns, für mich und für dich einzunehmen. Auf diesem Weg sind wir. Wir befinden uns auf dem Weg des Glaubens und wir haben Verheißungen. Und die gilt es immer mehr einzunehmen und der Feind will es uns streitig machen. Der Feind will nicht, dass wir in diese Segnungen, in diese Freuden, die Gott uns geschenkt hat durch Jesus Christus, möchte er nicht, dass wir in das hineinkommen. Weil es gibt für ihn nichts Schlimmeres wie freudige Christen. Der weiß, an deiner Errettung kann er nichts machen. Da kann er absolut nichts machen. Er kann dir die Freude daran rauben. Er kann dir die Freude daran rauben, dass du vielleicht Gottes Wort in Frage stellst oder dich selber dann in Frage stellst. Bin ich dann wirklich errettet? Und schaffe ich es noch wirklich bis zum Ende? Was ist, wenn der Abfall kommt? Was ist, wenn ich sündige? Judas hat es auch gemacht. Versteht ihr? Der Feind kommt und auf den Weg des Glaubens diese Verheißungen, diese Segnungen in unserem Leben, dass sie mehr und mehr Fuß fassen, will uns der Feind daran hindern, dass wir an diese Segnungen teilhaben. Und dann ist er, dass er dann auch oft in diesen, auf dem Weg, wo wir sind, dass er an uns Zweifel setzen tut. Dass wir an uns Zweifel haben. Ich weiß nicht, wie es euch bei euch ist. Ich kenne es ja, dass ich dann gehabt habe, naja, weil ich nicht so gehorsam gewesen bin oder nicht so den Herrn nachgefolgt bin, wie es eigentlich sein sollte oder mich nicht wirklich als vollwertigen Christ empfunden habe, na, dass ich mich dann nicht als jemand gesehen habe, der jetzt an die Segnungen Jesu teilhaben darf. Na, ich muss ja erstmal wirklich gehorsam sein. Ich muss ja erst einmal wirklich treu sein. Versteht ihr? Ich habe es an mein Leben festgemacht. Und Gott hat sie uns geschenkt. Er ermutigt uns auch immer wieder. Gottes Wort ist, der uns immer auch ermutigt. Nämlich in Römer Kapitel 8, Vers 31 bis 34, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdammte? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wie wunderbar ist das dann, wenn du Zweifel an dich selber hast, wenn du selber dich als Christ in Frage stellst, dann lese Römer Kapitel 8. Gott sagt, wer will dich verdammen? Christus ist es, der dich gerecht gesprochen hat. Wie wunderbar ist das dann? Aber wir können noch was sehen, wenn wir in den Text reingucken von Josua 3. Da können wir in die Verse 13 was Besonderes lesen. Da heißt es, und es wird geschehen, wenn die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan ruhen, so werden die Wasser des Jordan, die von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden und sie werden stehen bleiben wie ein Damm. Und in Vers 17 heißt es dann weiter in Josua Kapitel 3, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf den Trockenen in der Mitte des Jordan. Und ganz Israel zog auf den Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollends über den Jordan gegangen war. Na, wie wunderbar ist das denn, dass die Bundeslade auf den Jordan, die Priester mussten vorausgehen. Kein anderer. Die Priester mussten vorausgehen, mit dieser Bundeslade mussten sie in den Wasser stellen und dann hat das Wasser aufgehört zu fließen wie ein Damm hoch und die Israeliten konnten trockenes Fußes durch. Ist für mich immer dieses wunderbare Wunder. Nicht voll Schlamm und voll Matsch, dass die Füße wären, voll trockenes Fußes. Unglaublich. Da hat nicht nur das Wasser aufgehört zu fließen. Jeder weiß, da wo Sand war gewesen und Wasser gewesen ist, wenn das Wasser weg ist, was bleibt? Matsch. Richtig? Es heißt aber, die sind durch trockenes Fußes durch. Da war nichts mehr gewesen. Und warum? Warum konnten dieser Jordan, dieser Fluss, sie nicht ergreifen und nicht wegspielen? Weil die Bundeslade gestanden hat. Was ist die Bundeslade? Die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist die Verheißung für dich und für mich, dass wir bewahrt werden, dass wir nicht weggespielt werden von den Anfechtungen des Feindes. Er ist es, der immer bei uns ist. Und wie ist er bei uns heute? Nicht durch die Bundeslade, sondern durch den Heiligen Geist, der heute in unsere Herzen Einzug bekommen hat. Gott und Jesus Christus, der dreimal einige Gott, hat in unsere Herzen Wohnung genommen. Seine Gegenwart ist da und er ist unser Schutz. Und oft sehen wir es nicht, oft merken wir es nicht. Möchte ich euch nochmal aus Josua Kapitel 5, Vers 1 lesen. Da heißt es, und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordans im Westen waren, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer waren, hörten, dass der Herr die Wasser des Jordan vor den Kindern Israel ausgetrocknet hatte, bis wir hinübergezogen waren. Da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel. Gott, da ist nicht ein Israelit erstmal rübergegangen zu den Feinden und hat gesehen, habt ihr gesehen, wie Gott mit uns ist? Wie wir über den Jordan gekommen sind, wie Gott dieses Wunder getan hat, dass er ihn ausgetrocknet hat und dass wir in eure feindes Land gekommen sind. Nein, Gott in seine Bewahrung war schon lange voraus gewesen. Israel ist über den Jordan und war in ein feindes Land gewesen. Und zu die damalige Zeit hat das nicht lange gedauert, bis die zum Land gehören, Feinde, die in ihr Land eingedrungen sind, weggetrieben haben. Die haben sofort Krieg geführt, richtig? Und es heißt, dass Gott diese Völker offenbart hat, dass Gott den Jordan ausgetrocknet hat, dass sie rüberkamen und dass das Volk, wie es heißt, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel. Das heißt, die hatten so eine Angst, das Volk Israel jetzt anzugreifen, weil sie von dieses Wunder von Gott gehört hat. Das war seine bewahrende Gnade, die Gott die Israeliten geschenkt hat. Das haben die doch gar nicht gewusst gehabt, dass Gott schon da gewesen ist. Das haben die doch gar nicht gewusst gehabt, dass Gott ihnen in ihre Herzen diese Furcht schon hineingepflanzt hat. Wir können es aus der Vogelperspektive sehen. Das Volk Israel hat es nicht gewusst. Die haben nicht verstanden, warum sie noch nicht angegriffen waren. Aber Gott in seiner Macht und Kraft hat schon an die Feinde gewirkt. Das war seine bewahrende Macht, die er schon im Voraus an die Feinde Gottes und an deine und an meine Feinde wirken tut. Wir sehen oft nicht die bewahrende Kraft Gottes. Und wissen gar nicht, wie oft Gott wirklich Bewahrung geschenkt hat. Das wissen wir nicht. Wisst ihr, wenn ich nach Hamburg mit dem LKW fahren tue, dann war ich voll konzentriert. Ich habe das Lenkrad in der Hand gehabt. Ich habe gewusst, wenn ich bremsen, wenn ich Gas geben kann, wem ich aus dem Weg gehen muss. Das weiß ich. Und wenn ich von A nach B sicher angekommen bin, dann weiß ich das, dass das nicht allein mein Können, mein Aufpassen und meine Verantwortung war, sondern dass es Gottes bewahrende Kraft gewesen ist, dass ich an B angekommen bin. Das zeigt uns das Wort Gottes. Und so oft, wir wissen gar nicht, wisst ihr, wir wissen gar nicht, wie oft uns Gott vor Krankheiten, vor Virus und Bakterien bewahrt hat. Wir wissen gar nicht, wie oft Gott uns von den Listen des Feindes, wo wir geistlich nicht top gewesen waren, wo wir Dinge nicht gesehen und verstanden haben, weil wir geistlich unter ein Level gewesen sind, wie oft Gott Bewahrung wirklich geschenkt hat. Und ich kann es hier aus dem Josua sehen, dass Gott immer aktiv für uns als sein Volk ist. Das hat er uns in Christus geschenkt. Ist das nicht gut zu wissen? Und ich muss zum Schluss kommen, muss abkürzen, was für mich aber wichtig gewesen war. Wir sehen, bevor Josua Jericho eingenommen hat, hat er noch eine Begegnung gehabt. Die lesen wir in Josua Kapitel 5, Verse 13 bis 15. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach: Nein, sondern als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihn und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Oberste des Heeres der Herrn sprach zu Josua: Zieh deinen Schuh aus von deinem Fuß, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat so. Wir können sehen, dass plötzlich jemand vor ihm da gewesen ist, vor den er huldigte, er beugte sich vor ihm, er betete ihn an. Engel, wenn ihr im Testament gucken tut, haben sich nie anbeten lassen. Das kennen wir in die Offenbarung, Kapitel 19, 10 und 22, Verse 8 bis 9. Da wollte Josua niederfallen und der Engel hat ihn aufgehoben, hat gesagt: Tu das nicht, ich bin ein Diener wie du auch. Aber hier ist ein Engel des Herrn und er ist der Oberste der Heeresmacht Gottes und er lässt es sich gefallen, dass er niederfällt, ihm huldigt, ihm anbetet und wehrt ihn nicht. Und dieser Engel des Herrn, der wird oft im Alten Testament immer wieder gesehen und ich bin davon auch überzeugt und glaube, dass das Jesus Christus in seine Präexistenz ist. Und hier fragt Jesus, er fragt ihn, bist du für uns oder bist du für die Feinde? Und er sagt weder noch, ich bin der Herr des Heeres, Gottes. Er sagt zu ihm letztendlich, ich bin nicht für und nicht gegen dich. Die Frage ist an dich, bist du mit mir? Gehst du den Weg mit mir, Josua? Weil das war Voraussetzung, den Sieg auch wirklich haben zu können über Kanaan. Den kann Josua nicht in Eigeninitiative losgehen und meinen, jetzt habe ich alle Verheißungen, jetzt kann ich tun und machen. Sondern Christus ist in Erscheinung und hat gefragt, Josua, gehst du noch mit mir? Und das kann uns, und ist die Frage für dich heute, nimm es mit heute, bist du noch mit Christus? Bist du noch unterwegs mit Christus? Folgst du immer noch Christus? Das ist die Frage für dich heute. Wir haben alle Verheißungen Gottes. Wir haben so eine Segnungen, die wir aus dem Neuen Testament wirklich haben können. Aber wisst ihr, unabhängig von Jesus werden wir diese Segnungen nicht erfahren. Sondern diese Segnungen werden wir wirklich erfahren in seine Fülle, wenn wir mit Jesus sind, auf seine Spur und ihm nachgehen. Amen. Und die Frage musst du dir selber stellen, die kann ich dir nicht antworten. Und wenn das in dein Leben ist, wisst ihr, wir sind ja uns gewöhnt als Christen, wir gehen in Gottesdienst, gehen auch vielleicht in eine Bibelstunde, lesen unsere Bibel, aber ansonsten leben wir unser Leben über die Woche über. Am Sonntag sind wir 2 Stunden Christ und dann über die Woche sind wir abgetaucht. Ich nenne sie immer U-Boot-Christen. Die tauchen immer sonntags nur auf. Ansonsten unter die Woche sind sie verschwunden. Da erkennst du sie nicht als Christen. Die Frage ist, warum ist das so? Na, weil du dein eigenes Leben lebst, weil du bloß deins im Kopf hast, weil du nur dein Leben im Sinn hast und nicht mehr das Reich Gottes, nicht mehr die Gemeinde, nicht mehr Jesus. Und die Herausforderung ist für dich, wenn es bei dir so ist, zu sagen, Herr Jesus, ich habe es erkannt. Ich bin gläubig, ja, ich rede von dir, ja, ich bete, ich lese die Bibel, all diese Dinge, das stimmt, das tue ich. Aber irgendwie merke ich, dass ich stehen geblieben bin, dass ich mich vielleicht zurückgewendet habe. Aber was mir am allermeisten fehlt, ist dich wirklich nachzufolgen. Ohne ihm, ohne Nachfolge, nur mit ihm gibt es diese Segnungen. Amen. Amen. Ich möchte einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, und du hast zu dir Herzen geredet, Herr. Und du weißt, ein jedes Herz, Herr, wo er Mangel hat in der Nachfolge, wo er den Blick von dir weggetan hat und dem Blick dir nachzufolgen, Herr, wirklich von abgekommen ist, Herr. Und ich bitte dich, Herr, du hast uns so wundervolle Verheißungen geschenkt, du hast uns so wundervolle Segnungen geschenkt, dir es erkannt zu werden ist, Herr Jesus, dir es heißt vereinnahmt, zu werden, Herr Jesus, Herr, unseren Fuß drauf zu stellen und da drin zu leben, Herr Jesus. Aber das geht nicht ohne mit dem Blick zu dir und dass wir dir folgen wollen, Herr. Herr, und so bitte ich dich, dass du es da, wo es so abgeschwächt ist, da, wo es erneuert werden muss, Herr, dass du es durch deinen Heiligen Geist so ganz neu in unsere Herzen wirkst, dass du uns ein erwecktes Herz wirklich schenken tust, Herr Jesus, um dass wir so ganz neu, mit neuer Kraft, mit neuer Ausrichtung dir folgen, Herr, und bereit sind, Herr, alles hinterzulassen, und wirklich alles hineinzugeben, Herr, dass dein Reich gebaut wird, Herr Jesus. Und danke, dass du jeden Einzelnen dazu aufrufst, ermutigst und stärkst, Herr Jesus. Danke, dass du es so ganz neu durch deinen Geist in unsere Herzen wirkst. Amen. Amen. Amen.